Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Jetzt haben wir eine erste gesetzliche Regelung, die den Bürgern eine Garantie gibt. Sie werden ohne Diskriminierung Zugang haben, egal ob groß oder klein, egal ob große Umsätze oder kleine Umsätze. Sie sind gleich behandelt.
Günther Oettinger, er ist EU-Kommissar und das war eine Aussage, die er im zweiten deutschen Fernsehen machte. Da kann ich nur sagen, super, es lebe die Netzneutralität oder doch nicht. Markus Beckedahl von netzpolitik.org.
Wir sind etwas verwundert, wenn Politiker wie Günther Oettinger jetzt erzählen, dass das Europaparlament Netzneutralität gesichert habe und alle Bürger einen diskriminierungsfreien, gleichberechtigten Zugang zum Internet haben. Denn die Pläne von Deutsche Telekom und Co. sehen vor, ein Zweiklassennetz zu schaffen, wo ja quasi unsere Daten über normale Wege weitergeleitet werden, aber Überholspuren eingerichtet werden, die sich Unternehmen kaufen können, beispielsweise Startups für ein paar Prozent Umsatzbeteiligung, wie die Deutsche Telekom vorgeschlagen hat. Und das führt zu einer Diskriminierung aller derjenigen, die sich das nicht leisten können wollen. Und das ist der Einstieg in ein Zweiklassennetz. Das wollte eigentlich das Europaparlament verhindern, hat in erster Lesung vor über einem Jahr für klare Regeln gestimmt, um jetzt ein Jahr später nach den sogenannten Trilogverhandlungen mehr oder weniger für das Gegenteil zu stimmen und Deutsche Telekom und Co. freie Datenautobahn für all ihre Pläne zum Einstieg in ein Zweiklassennetz zu schaffen.
Es mag ja sein, dass das die Telekom vorhat, aber ich würde doch eher dem Sprecher der Deutschen Telekom, Husam Asrak, mit seinem Statement am 30. Oktober im ZDF mehr vertrauen. Warum sollte er denn lügen? Das fiele ja auf.
Es geht hier nicht um ein Zwei-Klassen-Internet. Das Gegenteil ist der Fall. Die Deutsche Telekom steht für die Netzneutralität wie kein anderer. Wir bauen das Netz in Deutschland und in Europa. Wir wollen das Internet für alle.
Die Deutsche Telekom steht für Netzneutralität wie kein anderer. Das ist jetzt archiviert. Gesagt ist gesagt. Was gibt es noch zu sagen? Heute in der Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 31. Oktober 2015. Es geht um den Tagesspiegel, um die Washington Post, um Sportjournalismus und um Spionage. Und das alles
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Lesen Sie manchmal auch so kleine Anzeigen in Zeitungen, wie zum Beispiel jetzt diese Woche erschienen im Tagesspiegel, löse Journalistenbüro auf, biete ungedruckte Manuskripte aus allen Bereichen des Berliner Lebens, Kultur, Theater, Rezensionen. Erfahren Sie, was nicht in der Zeitung steht. Arbeitsloser, freier Journalist berichtet für Sie aus Hamburg. Das sind, wie gesagt, zwei Anzeigen, die in dem Berliner Tagesspiegel erschienen sind, aufgegeben vom Berufsverband Freier Journalistinnen und Journalisten, Freischreiber. Sie wurden veröffentlicht, aber so Benno Stieber, der Vorsitzende des Freischreiber e.V.
Später sind zwei nicht erschienen, unter anderem eine Verbraucherwarnung sozusagen, wo wir gesagt haben, Ihre Tageszeitung verzichtet künftig auf Berichterstattung vor Ort, diese nicht erschienen tatsächlich. Ohne Begründung, und als wir dann über die Berichterstattung in der Taz und auch über Facebook und Twitter das bekannt gemacht haben, was wir da veranstalten, hat der Tagesspiegel gesagt, es wären technische Probleme, und am Donnerstag sind sie dann beide erschienen, die Anzeigen, die direkt sozusagen den Tagesspiegel da kritisieren, und es gab auch eine schriftliche Antwort des Verlags.
In der steht was?
Naja, in der steht, dass der Verlag jetzt momentan nicht alle Vorschläge, guten Vorschläge von freien Journalisten berücksichtigen könne, aber dass sie sich da wieder drum bemühen, so in etwa. Ne? Und das bedeutet, sie haben das sehr stark abgemildert, weil in Wirklichkeit hat der Tagesspiegel ja was ganz anderes gemacht. Der hat von heute auf morgen freie Mitarbeiter auf kalten Auftragsentzug gesetzt.
Mit der Begründung, dass es eine Anzeigenflaute gäbe und man jetzt das verloren gegangene Geld durch die Nichthonorierung von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kompensieren müsse. Ist das aber eine schlaue Entscheidung für eine Zeitung, die ja davon lebt, dass sie Texte veröffentlicht, die wiederum freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstellen?
Eine Zeitung wie der Tagesspiegel hat zum Beispiel kein Korrespondentennetz, sondern alles, was Auslandsberichterstattung ist, wird dort im Wesentlichen durch Freie bestritten oder eben durch die Agentur. Und tatsächlich die Begründung für diesen Auftragsentzug der Freien, zum Teil sind das ja langjährige Mitarbeiter, war, die Anzeigenflaute, die das Weihnachtsgeschäft offenbar schon voraussehen lässt. Und da haben wir gedacht, wir unterstützen den Tagesspiegel eben mit unseren Kleinanzeigen. Das war so ein bisschen auch die augenzwinkernde Idee dahinter.
Nun, denke ich mal, wird Ihr Geld da nicht reichen, den Tagesspiegel aus dieser Flaute herauszuholen. Was haben Sie denn aber tatsächlich als Ursache ausgemacht? Ist das so? Kann man das tatsächlich so sagen, dass hier Ballast abgeworfen wird wie bei einer Ballonfahrt?
Ballast ist ein schönes Bild dafür. Uns ist der Vergleich mit Leiharbeitern eingefallen, dass man einfach Freie jetzt benutzt wie Leiharbeiter und sie an- und ausstellt und natürlich hofft im Januar, dass die Freien dann auch wieder mitarbeiten werden, weil sie natürlich auf die Aufträge angewiesen sind. Für uns ist das aber überhaupt keine auch nur annähernd anständige Zusammenarbeit zwischen einem Verlag und freien Journalisten. Schließlich erwartet ja der Verlag auch Verlässlichkeit von seinen freien Mitarbeitern. Ich habe schon gesagt, die arbeiten zum Teil seit 20 Jahren für diesen Verlag. Nicht als einzigen, aber es ist sicherlich schon ein Teil der Aufträge, der jetzt für viele flöten geht. Und was wir vor allen Dingen kritisieren und was auch überhaupt nicht geht, ist, dass es wohl Fälle gegeben hat, wo freie Journalisten Texte, die sie schon in Auftrag gegeben worden sind, bei ihnen nicht mehr abgenommen bekommen haben. Das heißt, der Verlag hat gesagt, ja, das stimmt, das haben wir vereinbart, aber das drucken wir jetzt nicht. Vielleicht drucken wir es ja im Januar, wenn wir dann wieder mit Freien zusammenarbeiten. Das geht überhaupt nicht. Da muss der Verlag aus unserer Sicht 100% Ausfallhonorar bezahlen. Daran werden wir ihn jetzt dieser Tage auch nochmal mit einem Brief an die Chefredaktion erinnern.
Nun haben nach meiner Einschätzung ja nicht nur die Unternehmen selbst Schuld, sondern es gibt schon seit Jahren in der Bundesrepublik Deutschland so ein Denken, dass betriebsbedingte Kündigungen einen höheren Wert darstellen, als freie Mitarbeiter rauszuschmeißen. Müsste man da nicht mal völlig neu auch mit den Gewerkschaften diskutieren?
Ja, also ich glaube, die Gewerkschaften, das ist ja auch ein Grund, warum es unseren Verband gibt, haben jahrelang die Freien vernachlässigt und der Grund bei den Gewerkschaften war immer, die haben gesagt, Freie kann man nicht organisieren. Wir haben da jetzt inzwischen mit unseren über 600 Mitgliedern das Gegenteil bewiesen und das ist ja auch ein Teilgrund, warum wir so eine Aktion machen, ist natürlich, um es den Verlagen eben zu zeigen, dass nicht der Weg des geringsten Widerstandes ist, sich von freien Mitarbeitern zu trennen. Also wir hören immer wieder, wenn wir mit Chefredakteuren reden, die sagen dann, ja, ich weiß gar nicht, was sie wollen, wir haben doch in letzter Zeit Stellen in der Redaktion geschaffen. So argumentiert übrigens jetzt auch der Tagesspiegel in seiner Antwort auf uns. Da kann ich nur sagen, da haben freie Mitarbeiter gar nichts von. Wir sind Freiberufler, viele von uns machen das auch ganz bewusst. Also es gibt auch jede Menge freie Journalisten, die nicht den freien Journalismus als zweitbeste Lösung wählen, sondern die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, aus vielerlei Gründen. Und die Verlage müssen lernen, mit diesen Leuten auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Und zwar nicht aus moralischen Gründen, da könnte man sich ja drüber hinwegsetzen, sondern meine Überzeugung ist, wenn Medienunternehmen im 21. Jahrhundert überleben wollen, werden sie verstärkt auf verlässliche, professionelle, freie Mitarbeiter zurückgreifen müssen. Das bedeutet aber auch, dass sie sich selber verlässlich und professionell verhalten.
Aber warum nicht moralisch? Warum sind Journalisten, die anders bezahlt werden, aber dieselbe Leistung bringen, wenn man so will, nämlich gute Texte liefern oder zumindest dafür sorgen, dass gute Texte in die Medien kommen oder auch Geschichten, Reportagen per Video und Audio. Warum sind die nicht moralisch gleichzustellen?
Doch, die sind natürlich moralisch gleichzustellen. Ich versuche ja nur, eine möglichst sachliche Argumentationslinie aufzubauen, damit die Verlage nicht sagen, ja, das ist uns jetzt aber egal, uns ist das Hemd näher als die Hose und die Hose sind in dem Fall die freien Journalisten. So ist es ja de facto. Also natürlich fürchtet jeder Verlag, wenn er jetzt betriebsbedingt 20 Stellen streicht, erstens Proteste vor ihrem Verlagshaus, zweitens juristische Auseinandersetzung vor Arbeitsgerichten und drittens schlechte Stimmung in der Redaktion. All das haben wir Freien jetzt auf den ersten Blick sozusagen nicht zu bieten, wenn man uns einfach die Aufträge entzieht. Tatsächlich aber versuchen wir ja genauso eine Lobbyarbeit zu machen und den Verlagen auch einfach zu sagen, wertschätzt einfach die Arbeit, die Freie für euch tun. Und das ist, wird, wie gesagt, auch die tragende Säule für die allermeisten Medienbetriebe sein. Und bei ganz vielen ist es ja schon so. Schauen Sie sich an, wie Gruner und Jahr umgebaut wird, wie der Jahreszeitenverlag umgebaut wird. Da werden feste Stellen gestrichen. Die Redakteure, die dort noch sind, nennen sich dann leitende Redakteure und sind für die Koordination und das Management zuständig und die Texte kommen von den Freien. Und ich denke, das wird für die allermeisten Medienbetriebe der Weg sein. Und das wird aber auch bedeuten, dass man natürlich verbindliche Absprachen mit den Freien, die zuverlässig liefern sollen, auch bieten muss. Und dafür kämpfen wir.
Gut ist, wenn man auch immer noch Lösungen mit im Koffer hat, also nicht nur auf dann doch humoristisch-satirische Art und Weise auf dieses Problem aufmerksam machen kann. Hätten Sie denn für den Tagesspiegel eine Alternative, statt Freie rauszusetzen und dann wieder reinzuholen, wenn es wieder passt?
Also ich will mich da jetzt nicht davon drücken, aber ich ehrlich gesagt, wir sind keine Beratungsfirma, die jetzt dem Tagesspiegel betriebswirtschaftliche Ratschläge zu geben hat. Ich glaube nur, dass die Summe, die da letztendlich, weil ja der Tagesspiegel auch nach Zeilen bezahlt, die da eingespart wird, garantiert in so einem großen Betrieb wie dem Tagesspiegel auch auf anderem Weg eingespart hätte werden können. Das bedeutet ja tatsächlich, man spart am Inhalt und das ist ja das, was man dem Leser auch deutlich machen muss. Es ist keine besonders kluge Strategie für ein Unternehmen, was eben nicht Papier verkauft, sondern ja Inhalte in verschiedenen Aggregatzuständen, nun ausgerechnet am originären Inhalt, der vor Ort irgendwo hergestellt wird, von jemandem, der sich in einem Thema sehr gut auskennt. Ganz oft sind die Freien ja auch die Experten in einem Thema. Da nur ausgerechnet zu sparen, das ist eine tote Strategie aus unserer Sicht. Also mein Vorschlag an den Tagesspiegel wäre, schauen Sie sich unseren Code of Fairness an. Wir haben in 10 Punkten zusammengetragen, wie man professionell mit freien Journalisten zusammenarbeiten sollte als Verlag. Das ist ein Regelwerk, was zum Beispiel die Zeit im vergangenen Jahr unterschrieben hat und sich dieser Regel verpflichtet fühlt. Und dann kann man verlässlich und professionell mit Freien gut zusammenarbeiten. Mein Vorschlag wäre, investieren Sie in Inhalte und sparen Sie an anderer Stelle. Aber da ehrlich gesagt kann ich keine Auskunft zugeben. Dazu weiß ich zu wenig über die innerbetrieblichen Verhältnisse beim Tagesspiegel. Aber es wird schon noch ein paar Dienstwagen geben, die man einsparen kann, denke ich.
Meint Benno Stieber, er ist der Vorsitzende des Berufsverbands Freier Journalistinnen und Journalisten, Freischreiber. Vielen Dank für das Interview.
Ich danke auch.
Gut, dass wir eine Live-Sendung sind und auch mit Twitter verbunden sind mit der Chefredaktion vom Tagesspiegel. Lorenz Marold twittert mir gerade per DM. Ich mache es aber trotzdem öffentlich. Selbstverständlich werden gelieferte Texte bezahlt. Das hören wir doch gern. Und, das ist mal mit diesem Netz hier ganz schlimm, mit diesem digitalen Mischpult. Wenn man so ein klein bisschen ruckelt, dann zack, ist das weg. Aber ist ganz gut so, weil wir wollen jetzt über die Washington Post reden. Nicht ohne noch zu erwähnen, dass wir mit der Unternehmenskommunikation vom Tagesspiegel vereinbart haben, dass wir nächste Woche nochmal telefonieren, inwieweit wir dann in der nächsten Medienmagazin-Ausgabe vielleicht die Sicht des Tagesspiegels hier kundtun können. Aber es lohnt sich ja immer mal über den Teich zu gucken, wie es da ist. Die großen Zeitungen wie Wall Street Journal, New York Times oder die Washington Post, die hatten ja auch so verschiedene Schwankungen. Denen geht es jetzt relativ gut. Allerdings bei der Washington Post seit 2003 sind über 400 Journalisten und Rechercheure entlassen worden. Man spekulierte, ob es die Zeitung noch lange geben würde. Dann ist die Post vor 2 Jahren für 250 Millionen Dollar an den Internetunternehmer Jeff Bezos verkauft worden, der mit dem Buchversand Amazon ja bekannt wurde. Damals war die Aufregung groß, dass die Zeitung an Qualität verlieren würde. Doch die Washington Post ist heute wieder sehr erfolgreich, vor allem im Internet. Welche Strategie die Post dabei verfolgt, ließ sich Michael Meyer vor Ort in den USA erklären. Ich nehme mal an, du warst in Washington. Wie ist denn die Stimmung dort derzeit?
Naja, man kriegt ja immer so einen Eindruck, wenn man in Redaktionen reingeht, irgendwie, dass man so merkt, okay, da ist jetzt irgendwie ein Team im Aufbruch und so ist das bei der Washington Post in der Tat. Also du hast es ja schon gesagt, also die waren früher mal nicht so erfolgreich, wo man sich schon Sorgen um die Zeitung gemacht hat. Und jetzt ist es so zum Beispiel, die ziehen Ende des Jahres in neue Räume um. Allein das ist ja noch kein Zeichen von Aufbruch, aber immerhin diese alten Räume, wo übrigens auch der Film damals gedreht wurde, die Unbestechlichen, also das lässt man jetzt hinter sich. Und vor allem das Interessante ist, dass man 100 neue Stellen geschaffen hat, die alle für die Website arbeiten, die Leute. Und das ist eigentlich auch das Interessanteste, dass vor allem im Digitalen bei der Washington Post eine ganze Menge passiert. Also da hat man zum Beispiel seit kurzem einen Stab von 2 Dutzend Videoreportern Reportern, die Filme erstellen sollen. Und da habe ich mir von Jackie Kucinich mal erklären lassen, die ist stellvertretende Leiterin der Videoredaktion, wie das im Arbeitsalltag so von sich geht.
Ein Drittel unserer Redakteure kann sofort rausgehen und dort drehen. Die anderen zwei Drittel gehen je nach Bedarf raus, arbeiten aber oft auch hier im Haus, je nach Geschichte. Wir haben aber auch viele Agenturbilder, die wir verwenden können, von Reuters, Associated Press und so weiter. Und wir verwenden diese Bilder dann, schneiden sie, ergänzen sie, das machen dann unsere Leute hier im Haus.
Also mehr Videos zu produzieren ist sicher auf jeden Fall auch eine Antwort auf die New York Times, die ja jeden Tag mit einem großen Aufwand 3 bis 4 neue Kurzreportagen ins Netz stellt. Und da muss man sagen, inhaltlich und vom Design her sind das oft kleine Kunstwerke. Aber auch die Post hat viel Geld in die Hand genommen, um ihre Internetseite aufzufrischen. Und wenn man jetzt darauf geht, da sieht man heutzutage vermehrt Multimedia-Geschichten, Videoreportagen, Grafiken und all sowas. Und all das, hat mir der Post-Geschäftsführer Stephen Hills erklärt, sei auch darauf zurückzuführen, dass eben der neue Eigentümer Jeff Bezos mehr in technische Entwicklungen investieren wollte.
We've grown more digital audience than any single news.
Also Stephen Hills sagt, wir haben dadurch in diesem Jahr mehr Leser im Netz dazu gewonnen als jedes andere Nachrichtenunternehmen in den USA und wir wurden zur innovativsten Medienmarke des Jahres gewählt und wir sind sehr froh über den Erfolg, den wir jetzt haben. Und wenn man sich die Zahlen der Website anguckt, dann sind die in der Tat beeindruckend. Also 54 Millionen US-Nutzer jeden Monat und hinzu kommen nochmal 21 Millionen Leser im Ausland. Das ist ja schon eine ganze Menge.
Nun war aber auch hierzulande zu lesen, dass die Post ihr Abo im Paket bei Amazon Prime ja also fast schon verschleudert für $4 im Monat. Und beim neu gestarteten Dienst Instant Article von Facebook sind sogar fast alle Texte gratis verfügbar. Warum diese Strategie?
Ja, das ist ganz interessant. Also da sind ja auch die deutschen Verlagshäuser ja immer noch auf der Suche sozusagen nach dem Stein der Weisen. Und bei der Washington Post hat man mir erklärt, also die sind einfach der Meinung, übrigens genauso wie Jeff Bezos, by the way, also mehr Reichweite ist das A und O. Also man will erstmal mehr Reichweite erreichen. Man muss noch dazu sagen, das reguläre Digital-Abo ist mit $10 im Monat deutlich teurer. Aber ich habe diese Frage dann auch nochmal weitergereicht an Stephen Hills, an den geschäftsführenden Chefredakteur.
So our philosophy is that twofold. First,
und Stephen Hills sagt, also unsere Philosophie besteht aus zwei Dingen. Erstens wollen wir unsere Inhalte an so viele Menschen wie möglich bringen. Wir haben gemerkt, wenn Leser unsere Texte sehen, dann mögen sie sie auch. Und wir investieren auch deswegen so stark ins Netz, ins Design und so weiter, weil wir glauben, dass Leute dann irgendwann auch zu Abonnenten werden. Was den Preis angeht, wir wollen ihn so niedrig halten, dass die Leser kaum Nein dazu sagen können. Und das ist auch die Philosophie von Jeff Bezos. Also lasst uns so viele Nutzer wie möglich anlocken und langfristig wird sich dann das für unser Geschäft auszahlen. Man muss aber ergänzen, dass Amazon sich zum Beispiel schwer tut, profitabel zu arbeiten, also zumindest in manchen Bereichen. Also offensichtlich ist die Strategie der günstigen Preise dann eine schwierige oder sagen wir zumindest eine langwierige.
Ich gebe zu, ich lese die Washington Post so gut wie gar nicht, aber vielleicht lässt sich ja doch von dir etwas einschätzen. Hat sie sich verändert, seitdem Bezos dort investiert hat?
Also journalistisch jetzt sicherlich nicht, aber wie gesagt, also es hat sich ganz viel im Digitalen, im Internet halt verändert. Was noch ganz interessant ist, dass vor einigen Wochen, da gab es in der New York Times interessanterweise eine lange Geschichte über die innerbetrieblichen Zustände bei Amazon. Da wurde geschrieben, da herrscht Angst über große Erwartungen, starke Konkurrenz und rücksichtsloser Umgang mit Mitarbeitern. Also so sei das Klima bei Amazon, schrieb die New York Times. Und da kann man natürlich mit Sicherheit von ausgehen, solch einen Artikel würde man heute wohl kaum noch bei der Washington Post lesen. Aber trotzdem, journalistisch hat sie wirklich nicht nachgelassen. Man muss halt auch feststellen, dass Bezos kräftig in die Zeitung investiert hat, was sich ganz offenbar zumindest im Netz bei den Klickraten in diesem Jahr ausgezahlt hat. Und Geschäftsführer Stephen Hills meint ohnehin, dass Investitionen ins Digitale für Zeitungen absolut unerlässlich sind.
If you don't invest and if you just try to keep making more money or make as much money as you used to in the past.
Stephen Hills sagt, wenn Sie nicht investieren und versuchen, so viel Geld zu verdienen wie früher, dann wird kein Weg zu langfristigem Erfolg dadurch entstehen. Um den zu haben, muss man investieren und vielleicht nicht jedes Jahr Gewinne schreiben, aber langfristig wird sich das auszahlen. Und wir sind im Digitalen noch in einer frühen Phase, in der sich entscheidet, ob man Leser gewinnt oder verliert. Und daher muss man aggressiv ins Digitale investieren. Und was dabei rauskommt, muss man irgendwie sehen, aber auf jeden Fall kann man sagen, sparen gerade im Digitalen ist sicherlich auch für deutsche Verlage einfach nicht sehr ratsam und empfehlenswert.
Ja, und vor allen Dingen aber war das jetzt nicht gedacht, um dem Tagesspiegel irgendwie einen Richtungszeig zu geben, einen Fingerzeig, sondern das ist, was man in Amerika macht, wenn man da einen Milliardär im Hintergrund hat.
Ne? Och, warum nicht? Ich meine, auch die wird durchaus in Richtung Tagesspiegel oder Berliner Zeitung. Also ich meine, man sollte einfach ins Digitale investieren. Das gilt für alle Zeitungen gleichermaßen, also nicht nur für die Berliner Zeitung.
Also Milliardäre investiert. Dankeschön, Michael Mayer.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und gleich Daniel Buß. Er widmet sich dem Sportjournalismus. In diesen Tagen besonders gefragt. Von Washington nach Aarhus. Das liegt in Dänemark. Da war Daniel. Herzlich willkommen im Studio. Hallo. Was war da los? Eine Konferenz Play the Game.
Ja, das ist eine Konferenz von Sportjournalisten, kritischen Sportjournalisten, Investigativen, muss man sagen, die sich mit Sportverbänden beschäftigen, mit der FIFA, mit dem IOC, aber auch mit nationalen Sportverbänden wie dem Deutschen Fußballbund. Unter anderem Jens Weinreich war da aus dem Spiegel-Autorenteam, der die beiden letzten Titelgeschichten gemacht hat zur, naja, vermeintlich gekauften Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland.
2006.
Genau.
War denn der Spiegel da präsent oder ich meine, gut, in Dänemark kann man den kaufen, aber ist das Gesprächsthema außerhalb von Deutschland überhaupt?
Naja, was da vor allen Dingen auch Gesprächsthema war, ist der Gegenwind, den der Spiegel bekommen hat. Es war ja schon so, dass da in den vergangenen zwei Wochen nicht nur dem Deutschen Fußballbund Fragen gestellt wurden, sondern auch dem Spiegel, ob denn die Beweise ausreichen, ob das denn in die richtige Richtung geht und so weiter. Und das ist ja ein gängiger Reflex im Sportjournalismus, muss man sagen, jetzt schon seit Jahrzehnten, dass die Kritiker dann ganz oft die Nestbeschmutzer sind. Das beobachtet unter anderem auch der Organisator der Veranstaltung, der Däne, der in der Schule, wie viele Dänen Deutsch gelernt haben, Jens Seer Andersen, der hat mir das erklärt.
Man muss die Familie folgen. Man muss ein Sportfan sein als Sportjournalist. Man kann sagen, diese Lage war unser Leitmotiv, wenn wir Play the Game das erste Mal arrangiert haben in Dänemark 18 Jahre her. Damals war es genau wie heute, das untersuchende Journalist war ein seltener Art und verfolgt und mit sehr, sehr wenig Unterstützung von seinen Kollegen und besonders keine Unterstützung von der Sportswelt.
Recherchieren dann immer mehr im Sport?
Also dieser Club der investigativen Sportjournalisten, der ist immer noch relativ überschaubar, muss man sagen. Dort in Aarhus haben sich dann auch viele Wissenschaftler unter die Journalisten sozusagen gemischt. Dadurch wirkte das sehr opulent, war es aber, was den Journalismus angeht, gar nicht. Aber es interessieren sich immer mehr Journalisten letztlich für die Sportverbände. Das sind ja große Organisationen, die uns allen irgendwas sagen. Das ist immer der Glamour der großen Sportveranstaltung, der Weltgeschehen, der Spektakel. Und deshalb interessiert das auch durchaus Investigative, die sich sonst gar nicht mit dem Sport beschäftigen. Ich habe unter anderem getroffen Jonathan Colvert, der für die Sunday Times arbeitet und die sogenannten FIFA-Files im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, also tausende Dokumente zur WM-Vergabe nach Katar. Und er hat mir erklärt, warum das für ihn ein dankbares Thema ist.
Over the last five years, we've done a lot of work on FIFA and various journalists have contributed.
Und er sagt, also jetzt fünf Jahre haben sich Rechercheure mit der FIFA beschäftigt. Am Ende nach den Veröffentlichungen gibt es jetzt offizielle Ermittlungen, die liegen ja beim FBI, da war auch ein Vertreter aus dem FBI in Aarhus. Und naja, letztlich inzwischen läuft das Ding von sich selbst, die FIFA zerlegt sich quasi selbst.
It's going to disappear itself.
Ja, was kam raus bei diesem, ich sag mal jetzt, Klassentreffen der Sportjournalisten, also jenseits der Befindlichkeit?
Es war sozusagen das große Netzwerk, ja, dieses Klassentreffen, wie du schon gesagt hast. Es waren zwei Kandidaten da, die Josef Blatter als FIFA-Präsidenten nachfolgen wollen, die sich auch transparent geben wollen, den Journalisten sozusagen in die Arme laufen wollen. Und wie gesagt, ein Ermittler des FBI, der hat jetzt keinen Scoop mitgebracht, der ermittelt ja erstmal im Hintergrund. Aber dieser kleine Club der investigativen Sportjournalisten ist also gut vernetzt und die sind auch gefragt. Und naja, letztlich war der große Tenor natürlich, dass das, was man mit der FIFA gesehen hat, ein bisschen mit dem IOC und jetzt beim Spiegel in Richtung Deutscher Fußballbund, dass das letztlich nur sowas wie der Auftakt war. Das findet auch Hajo Seppelt, mit dem ich ja gelegentlich auch zusammenarbeite. Den habe ich dort auch getroffen in Dänemark und auch er glaubt, dass das jetzt erst der Auftakt war.
Das ist der AD-Doping-Experte, so kann man sagen. Früher Sport-Schwimmjournalist, also Schwimmreporter.
Genau, beim RBB ja auch inzwischen für die ARD tätig.
Ich bin ganz sicher, dass bei all den Dingen, die jetzt öffentlich geworden sind, wir nur von der Spitze des Eisberges sprechen können. Noch ist es überhaupt nicht gelungen, wirklich jeden internationalen Sportverband und auch die Dopingbekämpfung oder die Korruption in ganz anderen Organisationen als der FIFA zu beleuchten. Wenn wir das täten, glaube ich, würde das ganze Bild noch viel düsterer sein.
Ich hätte jetzt gedacht, Daniel, dass du auch noch ein kleines Statement von Jens Weinreich mitbringst, der schließlich an der Titelgeschichte mitgearbeitet hat bei
dem Spiegel. Ja, er hat sie präsentiert, er hat einen Vortrag gehalten, die beiden Titelseiten an die Wand geworfen, hinter sich mit einem Beamer. Ich habe ihn mehrfach angesprochen in Aarhus, er wollte aber nichts sagen, vielleicht weil die Geschichte auch gerade ein bisschen zu heiß diskutiert wird. Er sagte dann nur, er wolle lieber arbeiten und sich dann mit ein bisschen Abstand auch mit den anderen, den Kritikern beschäftigen.
Vielen Dank, dass du für uns gearbeitet hast und wir werden bei diesem Thema logischerweise auf Fortsetzung warten. Na klar. Das Fernsehen ist ja eigentlich voll und auch die Kinos sind voll. Der neue James Bond kommt ja jetzt mit einem Milliardenaufwand in die Lichtspielhäuser. Auf der anderen Seite hat nächste Woche, also jenseits der Fiktionalität und der möglicherweise auch dann ja, Verherrlichung von Gewalt und Ästhetisierung von einer bestimmten Art von, ich will nicht sagen Kriminalität, aber ist das vielleicht doch die Aufgabe von Geheimdiensten, legal dann zu tricksen, zu täuschen, zu missbrauchen, Vertrauen zum Beispiel, zu stehlen und dann gegebenenfalls auch für eine Mission zu töten? Wenn man dann in den richtigen Bereich guckt, und das macht ein Dokumentarfilm, unter anderem koproduziert von Arte und dem Mitteldeutschen Rundfunk, nämlich dieser szenische Dokumentarfilm Erich Mielke, Meister der Angst.
Ihr macht das, was richtig ist für die Staatssicherheit. Ihr macht das, was die Partei von der Staatssicherheit fordert und gar nichts anders.
Die Stasi hat bewusst Angst geschürt. Sie wollte, dass man denkt, dass man verfolgt ist. Mielke hat das schon repräsentiert, aber eigentlich kannte man ihn nicht.
Mielke war ein rotes Tuch für den Westen. Ne? Mit dem Mauerdruck Mielke, Mielke, Mielke war der schlimmste Mann, der Schlechter und der hatte Blut an den Händen.
Wenn ich meinen Willen bekommen hätte, ja, dann würde es die DDR heute noch geben. Angst? Was wissen Sie denn von Angst?
Erich Mielke, Meister der Angst, keine Fiktionalität, wie wir wissen, hier in diesem Dokumentarfilm mit szenischen ja, Mitteln ergänzt, was an dokumentarischen nicht vorhanden ist, ein probates Mittel in der Dokumentarfilmproduktion heutzutage. Erich Mielke, Meister der Angst, hat nächste Woche Premiere und zwar im Berliner Spy-Museum. Das ist da am Potsdamer Platz, Leipziger Platz, dieses Areal. Und ich konnte vorab mit Joachim Thomas sprechen, er ist Geschäftsführer der Welt der Spione GmbH und Direktor des Berliner Spy-Museums und ihn fragen, ob nicht aus seiner Kenntnis heraus das, was James Bond vermittelt, ja dann doch vielleicht eine Verfälschung der Wirklichkeit ist, weil Spionage per se antihumanistisch ist?
Das ist per se antihumanistisch, aber ich möchte es nochmal zurückführen, wenn wir über Spionage reden und uns fragen, welche menschliche Grundeigenschaft liegt dem denn zugrunde? Dann kommen wir auf das Thema Neugier. Und ich denke, niemand von uns kann sich von einer Neugier freimachen, wenn wir irgendwo an einer Tür vorbeigehen, die normalerweise geschlossen ist und sie steht ein bisschen offen. Ich glaube, wir schauen alle mal kurz hinein. Und das zweite zentrale Thema ist Sehen und gesehen werden. Wir beobachten doch permanent, und wir werden permanent beobachtet. Und wenn wir heute digital über eine Big Data reden mal wieder auf das Thema sehen und gesehen werden beobachten, unsere eigene Big Data befindet sich doch in unserem Kopf. Und alles, was wir beobachten, wird zu einem Bestandteil unseres Wissens und unseres Gedächtnisses und unserer Handlungsmaxim. Das, was wir denken und das, was wir tun, durchläuft diese Big Data und bestimmt uns in einer Art und Weise, die wir uns manchmal auch gar nicht wirklich bewusst machen. Das ist vielleicht auch gut so. Insofern ist Spionage nicht vor dem Hintergrund, dass der Zweck alle Mittel heiligt, zunächst einmal auch objektiv und wertfrei zu betrachten. Denn natürlich kann der Ansatz zur Spionage auch ein positiver sein. Den Versuch zu unternehmen, etwas Schlimmes zu verhindern, etwas herauszufinden, was einen sonst bedroht und auf diese Art und Weise Menschen zu beschützen, Dinge zu schützen, die schützenswert sind, weil wenn sie öffentlich würden, anderen zugänglich wären, in deren Händen sie wiederum vielleicht Unheil stiften könnten. Ein extrem vielschichtiges Thema.
Wie definieren Sie eigentlich Spionage in Ihrem Museum? Ist das ein Begriff, der, ich sag mal, konstant einfach nur das ausdrückt, was man nicht preisgeben will und trotzdem erforscht wird?
Also die Spionage hat natürlich die unterschiedlichsten Ausformungen, von der politischen über die militärische bis hin zur Wirtschaftsspionage, Spionage im persönlichen Bereich, die Mittel, die in der Spionage zum Einsatz kommen, von technischen Hilfsmitteln bis hin zu dem Einsatz von Giften oder zur Honey Trap, das heißt Dirnen und Romeos, die in der Spionage eingesetzt werden. Die reale Welt der Spionage und die fiktionale, die wir dann in den Bond-Filmen finden. Aber der Ansatz, den Sie gerade formuliert haben, denke ich, ist schon genau der richtige. Und genau das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Zeitgeschichte der Spionage. Wenn ich vorhin von dieser menschlichen Grundeigenschaft gesprochen habe, dann erklärt sich fast von selber, dass es Spionage gibt, seit es Menschen gibt. Und die wird es wahrscheinlich auch geben, solange es Menschen gibt. Der rote Faden ist dann diese enorme Kreativität, mit der Menschen auf der einen Seite versuchen, Dinge zu verbergen und auf der anderen Seite versuchen, Dinge herauszufinden, die andere verbergen wollen, und die hohe Kreativität, mit der Menschen versuchen, Hilfsmittel zu entwickeln, um Dinge zu verbergen, oder auf der anderen Seite auch Hilfsmittel zu entwickeln, um verborgen gehaltene Dinge zu entdecken, aufzudecken. Und genau auf dieser Zeitachse muss man eben auch dann die jeweiligen Hilfsmittel immer der jeweiligen Zeit zuordnen. Das heißt, wenn wir aus der Zeit des Kalten Krieges zum Beispiel im Museum vor einem Exponat stehen, einer Kamera, die in einem BH verbracht war, oder in eine Gießkanne, dann stehen wir heute aus dem Blickwinkel des digitalen Zeitalters vor diesem Instrument, vor dieser Kamera und sagen, das ist eine relativ große Kamera. Im Kontext der Zeit war das ein kleines Wunderwerk der Technik.
Was halten Sie denn von meiner Arbeitsthese, dass es heute sogar öffentliche Geheimdienste gibt oder, sage ich es mal ein bisschen neutraler, öffentliche Nachrichtendienste wie Google zum Beispiel, die Informationen herausfinden über uns, die wir gar nicht verbergen wollen können, weil wir noch gar nicht wissen, dass wir diese Informationen in uns tragen. Also wenn Unternehmen wie Amazon schon wissen durch Algorithmen, dass wir etwas bestellen, wo wir es noch selber nicht wissen, ist das aus Ihrem Verständnis heraus nicht dann vielleicht doch auch Spionage?
Jetzt führen Sie mich genau in die Ecke, in die ich als Direktor des Museums mit der Grundaussage des Museums, nämlich objektiv sein zu wollen und nur zu erzählen, genau nicht kommen möchte, weil Sie wollen mich verleiten zu einer wertenden Einschätzung. Das tue ich nicht.
Nein, das ist eine Einordnung, ob Sie das zum Beispiel in Ihrem Museum zukünftig berücksichtigen müssen, weil das auch eine Form der Spionage ist, nämlich der Kundenspionage oder des Abgreifens von Daten, die wir nicht preisgeben wollen, weil wir gar nicht wissen, dass wir diese in uns haben.
Das ist genau der Punkt. Es ist ein Sammeln von Daten, und das ist eben auch der entscheidende Unterschied zwischen dem Sammeln von Informationen in der Vergangenheit und dem Sammeln von Informationen heute. Heute geht nichts verloren, sondern alles ist auf immer und umfänglich verfügbar. Thema Big Data. Ob es ein Ausforschen ist oder ob es nicht vielmehr auch ein Stück weit an uns liegt, uns intensiver damit zu beschäftigen, was wir da eigentlich tun und was wir da von uns preisgeben, das ist eine berechtigte Frage, und da versuchen wir schon auch aufzuklären und da wieder objektiv darauf hinzuweisen, das da gesammelt wird. Wir haben eine Station im Museum, die beschäftigt sich mit Max Schrems, diesem Wiener Studenten, der etwas getan hat, was jeder von uns tun kann. Er hat an Facebook geschrieben und hat gesagt, schickt mir mal alles, was bei euch über mich zu erfahren ist. Und dann hat er 1200 eng beschriebene Seiten zurückbekommen. Und dann hat der Max Schrems etwas getan, was auch von uns keiner tut. Er hat die durchgearbeitet. Und er hat dann aus seiner Sicht Verstöße gegen bestehende Gesetze, Datenschutzrichtlinien und Ähnliches festgestellt und hat im Moment 25 Klagen gegen Facebook laufen. Vor ungefähr knapp drei Wochen, und auch das hat mit Max Schrems zu tun, weil das die Folge einer seiner Klagen war, hat der EuGH ein grundsätzliches Urteil gefällt zum Thema Safe Harbor. Es gab eine Vereinbarung dahingehend, dass die USA als unter datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Betrachtungen als ein sicherer Hafen galt, und Facebook dementsprechend auch nach europäischem Recht Daten in die USA transferieren konnte. Dieses Safe Harbor Abkommen ist durch den EuGH gekippt worden. Hochspannende Themen, die genau an der Schnittstelle dessen sind, was Sie gerade thematisiert haben.
Joachim Thomas, er ist Geschäftsführer der Welt der Spione GmbH und Direktor des Berliner Spy Museums, das am 5. November ja sozusagen der Ort der Berlin-Premiere ist für den Mielke-Film. Ich habe die Gelegenheit unter 0331 70 99 111 ein Kombi-Ticket zu verlosen, Besuch des Museums am Leipziger Platz 9, Filmvorführung und das Podiumsgespräch anschließend nach der Premiere mit Regisseur Jens Becker, Produzent Gunnar Dedio und Mielke-Darsteller Kaspar Eichel. Und wer also gerne hingehen will, 18.30 Uhr am 5. November, die Kontrolllampen blinken. In der Zeit gebe ich Ihnen erstmal noch einen Tipp und dann werden wir sehen, wer gewonnen hat hier.
Radio 1. Der Tipp.
Und damit herzlich willkommen wieder im Podcast Bonustrack. Die Karte für das Spy-Museum bekam Felix. Herzlichen Glückwunsch nochmal von dieser Stelle aus. Und damit zurück zum Tagesspiegel. Denn vor genau 10 Jahren, nicht ganz genau, aber so gut wie genau am 22. Oktober, nämlich 2005, hatte der Tagesspiegel völlig andere Probleme. Da war es keine Anzeigenflaute oder die digitale Disruption, sondern man befand sich in einem großen Poker. Der Verlag Runa und Jahr hatte den Berliner Verlag zum Verkauf angeboten. Holzbrink war daran interessiert, hatte aber schon den Tagesspiegel. Das war ein Problem für das Bundeskartellamt und so gab es dann verschiedene Konstruktionen, in den Tagesspiegel zu parken oder dann doch vielleicht zu verkaufen. Die Berliner Zeitung durfte man aber auch nicht behalten, also hat man den Tagesspiegel wieder zurückgekauft. Weil das alles so ein bisschen verwirrend ist, hören Sie zuerst einen kleinen chronologischen Ablauf und anschließend ein Gespräch mit Lorenz Marold. Er war schon damals Chefredakteur des Tagesspiegel. Aber zuvor die Chronologie.
Gruner und ihr habt nicht die Absicht, die Berliner Zeitung zu verkaufen.
Mit diesem Dementi hatte alles angefangen. Karl Otto, Sprecher von Gruner und Jahr im Mai 2001 im Radio 1 Medienmagazin. Es grummelt mächtig hinter den Kulissen. Damals ist es der Watz-Konzern, der Interesse bekundet, die Berliner Zeitung in sein Portfolio einzusortieren. Juni 2002, Gruner und Jahr verkauft doch den Berliner Verlag mit der Berliner Zeitung. An Holzbrink, Vizegeschäftsführer Michael Grabner seinerzeit.
Jetzt klingt das immer sofort nach Personalabbau, das ist aber keine zwingende Notwendigkeit, sondern wir glauben, dass wir dann eine Situation schaffen können, wo wir können auch neue Produkte für den Berliner Markt definieren und mit diesen neuen Produkten noch weitere Alternativen anbieten und damit auch weitere Arbeitsplätze absichern.
Dezember 2002. Das Bundeskartellamt untersagt den Kauf. Ihr Präsident Ulf Böge.
Also wir müssen natürlich das erfüllen, was das Gesetz uns vorgibt. Und das heißt, dass eine Fusion nicht genehmigungsfähig ist, wenn sie zu einer marktbeherrschenden Stellung führt.
Frühjahr bis Herbst 2003. Holzbrink versucht die politische Karte, drängt auf eine Ministererlaubnis, trotz des Verbots, den Kauf genehmigt zu bekommen. Es misslingt. Ende September bis November 2003. Holzbrink möchte nun den Tagesspiegel verkaufen, führt Verhandlungen mit Holzbrink-Manager Pierre Gerkens, der dazu aus dem Konzern ausscheidet. Etwa 10 Millionen soll der Deal kosten. Das Bundeskartellamt genehmigt den Verkauf, allerdings nicht den Kauf des Berliner Verlags durch Holzbrink, da man Pierre Gerkens nach wie vor dem Holzbrink-Konzern zurechne und so weiterhin eine marktbeherrschende Stellung sehe. Die Vorwürfe des Strohmann-Geschäfts weist Holzbrink-Vize Grabner brüsk zurück.
Der Herr Dr. Gerkens ist ein freier Unternehmer, hat der Verlagsgruppe von Holzbrink ein Angebot gemacht und dieses Angebot hat die Verlagsgruppe von Holzbrink angenommen. Die Unterstellung, dass das eine Park- oder eine Treuhandlösung ist, ist wirklich eine Ungeheuerlichkeit und weder die Verlagsgruppe von Holzbrink noch Herr Dr. Gerkens steht für irgendeine Treuhand oder sonstige Lösung zur Verfügung.
Mai 2004, Holzbrink erklärt, der Tagesspiegel gehöre wieder ihm. Vize Michael Grabner im Radio 1 Medienmagazin.
Ja, wir sind wieder die rechtmäßigen Besitzer des Tagesspiegels.
Ich stelle mich darauf persönlich ein, dass, was auch immer passiert, der Tagesspiegel zu Dieter von Holzbrink und der Holzbrink-Gruppe gehören wird. Ich wünsche ihm das Beste mit dem Lied Unforgettable, that what you are, unforgettable, how near, how far. So, Schluss. Meine Frau verbietet mir weiter zu singen. Sie möchte meinen Ruf retten.
Helmut Karasek wollte nicht nur seinen Ruf retten, sondern auch den des Tagesspiegels wahrscheinlich. Das war vor einem Jahr, als er ja aufatmete, wieder anstoßen konnte auf den Tagesspiegel, nachdem der Tagesspiegel eigentlich verkauft war an Pierre Gerkens, einem freien Unternehmer, dem aber ein Strohmann-Geschäft nachgesagt wurde. Und das Bundeskartellamt glaubte auch nicht so richtig, dass es da keine Verbindung mehr zwischen ihm und dem Holzbrink-Verlag gibt. Ja, ich fragte nun den neuen Chefredakteur. Nach Giovanni Di Lorenzo gibt es zwei, aber ich fragte einen der beiden Gleichberechtigten, Lorenz Marold, wie es denn dem Tagesspiegel heute geht, nachdem vor zwei Wochen zu lesen war, dass auch der Tagesspiegel möglicherweise verkauft werden könne.
Also ich glaube, zunächst muss man einfach nochmal dran erinnern, wie diese Situation zustande gekommen ist. Das ist ja nicht so, dass der Verlag Georg von Holzbrink plötzlich auf die Idee kommt, ach, wir schlachten jetzt eine Zeitung. Das ist ja völlig absurd. Und das steht auch völlig entgegen dem, was in den letzten 3,5 Jahren Holzbrink versucht hat. Holzbrink hat ja versucht, beide Zeitungshäuser zu behalten. Dieses ist verwehrt worden von der Politik, vom Kartellamt, aber auch von einer großen Koalition deutscher Verlage, die in ihren Redaktionen Stimmung dagegen gemacht haben. Das heißt, Holzbrink will und wollte nicht verkaufen. Holzbrink ist gezwungen zu verkaufen. Nun war es so, dass im Grunde genommen die deutschen Verlage lange gedacht haben, das ist eine Notsituation, da warten wir mal ab, da können wir vielleicht ein Schnäppchen machen. Und es wurden zum Teil absurd geringe Summen geboten, zum Beispiel für den Tagesspiegel, die in keinem Verhältnis stehen zu dem, was das Blatt wirklich wert ist, publizistisch wert ist, aber auch wirtschaftlich wert ist. Schließlich hat Holzbrink einen potenziellen Käufer gefunden zu einem angemessenen Preis. Und die, die jetzt wie Zieten aus dem Busch springen und sagen, das wollen wir auch machen, haben das eben all die Jahre nicht gemacht.
Aber dennoch meine Frage, wie geht es dem Tagesspiegel? Sind Sie jetzt im ruhigen Fahrwasser, nachdem nun Holzbrink sich um den Berliner Verlag kümmert? Denn Sie standen ja auch als Verkaufsobjekt auf den Agenten der Holzbrink-Manager.
Ja, selbstverständlich. Holzbrink war gezwungen, beide Verlage anzubieten, um zu sehen, was passiert, weil sie wussten, sie müssen einen von beiden loswerden, aus rechtlichen Gründen. Wir haben uns hier nie zurücklehnen können, in all den Jahren nicht, schon gar nicht in den letzten 3,5 Jahren. Über uns schwebte auch immer wieder die Möglichkeit, dass wir verkauft werden. Da waren ja alle möglichen potenziellen Käufer im Gespräch. Für uns ist die Situation so ähnlich wie bei den Kollegen im Berliner Verlag. Wir waren in dieser Schwebe über 3,5 Jahre, wussten nicht genau, wie geht's weiter. Wir haben uns nicht an diesen Zustand gewöhnt, aber wir haben uns, wie auch die Kollegen drüben, einfach auf unsere Arbeit konzentriert in der Redaktion. Wir haben unsere Arbeit gemacht und die ist in Berlin hart, aber sie macht auch sehr viel Spaß. Und sie macht auch sehr viel Spaß wegen der Konkurrenzsituation, wegen der unmittelbaren Vergleichbarkeit der Zeitungen. Unsere Redaktion ist hochmotiviert, wie die Kollegen beim Berliner Verlag auch, und zwar motiviert, ihre Zeitung so gut wie möglich zu machen. Das haben wir bis jetzt gemacht und das werden wir weitermachen. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass uns der Konkurrent Berliner Zeitung, der uns als Konkurrent willkommen ist, weil wir uns an ihm messen können, herzlich willkommen ist, der bleibt uns erhalten, da sind wir uns ziemlich sicher.
Was macht Sie so sicher? Im Berliner Verlag ist man eher der Auffassung, dass ein Finanzinvestor die Zeitung kurzfristig natürlich in die höheren Renditemargen bringt, aber dann die Qualität leidet und damit wäre der Konkurrent für Sie ja nicht mehr da.
Gut, also weder wir noch der Berliner Verlag noch irgendwer dort kann mit Bestimmtheit sagen, was die neuen Eigentümer des Berliner Verlages damit anstellen wollen. Da sind verschiedene Vermutungen.
Unrealistische?
Sagen wir mal so, die Art, mit der die deutschen Verleger als die Gralshüter der Verlagskultur dargestellt werden zurzeit, die verwundert mich doch sehr. Fahren Sie mal nach Halle, fahren Sie mal nach Braunschweig, fahren Sie nach Koblenz, schauen Sie sich an, was deutsche Verleger dort mit Redaktionen gemacht haben. Die haben ganze Redaktionsteile outgesourced, die haben Massenentlassungen vorgenommen. Da bestehen die Blätter teilweise nur noch aus Agenturen. Und da fragt man sich dann schon, wo der Vorteil dazu liegen soll, ein solches Blatt zu werden. Ich kann das nicht erkennen. Weder wir noch die wissen, was wirklich Montgomery mit dem Berliner Verlag vorhat. Alles, was bisher behauptet wurde, ausschlachten, bereinigen, den Markt freimachen, dafür gibt es bis jetzt überhaupt keine Anhaltspunkte. Es gibt auch keine wirtschaftliche Logik da drin.
Sie verstehen aber auch nicht die Bedenken jetzt als Chefredakteur des Tagesspiegel. Nehmen wir mal an, das Angebot würde jetzt für Sie zugeschnitten werden. Der Finanzinvestor Montgomery würde den Tagesspiegel übernehmen. Würden Sie nicht vielleicht ähnlich denken?
Selbstverständlich teilen wir die Bedenken und es sind ja keine neuen Bedenken, muss man auch dazu sagen. Wir hier haben genauso wie die Kollegen vom Berliner Verlag, von der Berliner Zeitung, Qualitätsjournalismus immer verteidigt, offensiv verteidigt und das werden wir auch weiterhin tun. Daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Und zwar sowohl bei uns wie auch anderswo. Darauf achten wir, weil wir glauben, dass die Zukunft der Zeitung im Qualitätsjournalismus besteht und nicht im Billigjournalismus. Insofern haben wir volles Verständnis für die Sorgen. Eine Verkaufssituation ist immer unangenehm und ist immer mit Fragezeichen versehen. Aber ich möchte nochmal betonen, es ist keine Situation, die sich Holzbrinck herbeigewünscht oder gewollt hat, sondern es ist eine Situation, in die Holzbrinck gezwungen wurde. Insofern muss man mit den Gegebenheiten jetzt so umgehen, wie sie sind. Das heißt für uns absolut nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen können, wie es falsch behauptet wurde. Im Gegenteil. Wir wissen ganz genau, dass wir den harten Kampf hier am Markt, den wir bisher geführt haben, auch weiterführen werden. Und es wird alles andere als leicht werden, weder für uns noch für die Kollegen im Berliner Verlag.
Mit dem Gezwungen, da stimme ich Ihnen zu, am Ende der ganzen Kette ist Holzbrinck jetzt gezwungen, aber es war von vornherein klar und auch der Holzbrinck-Konzern sollte Informationen haben, dass das Bundeskartellamt nicht zustimmen wird. Und man hat sich auf diese Risikoschiene begeben. Ist das nicht auch ein bisschen ein Spiel gewesen von Holzbrinck aus Ihrer Perspektive? Denn Sie waren ja sogar Drohpotenzial gegenüber der Politik, indem Grabner, der Vizechef von Holzbrinck, gedroht hat, dann stellen wir eben den Tagesspiegel ein.
Also ich kann nicht die Verlagspolitik von Holzbrinck kommentieren, beurteilen. Da bin ich weder zuständig für, noch verfüge ich über die Informationen, die dafür nötig werden. Andere Kollegen meinen, sie könnten das einsehen. Da sage ich Ihnen ganz offen, ich mache keine Verlagspolitik. Ich verantworte die Redaktion vom Tagesspiegel und für die kann ich sprechen. Was allerdings die Behauptung angeht, da sei sozusagen getrickst worden, da kann ich nur sagen, wenn man liest, wie das Kartellamt die Marktabgrenzung vorgenommen hat, so ist das geradezu absurd. Da werden auf diesem Riesenmarkt in Berlin gerade drei Zeitungen zum Vergleich zugelassen, die Morgenpost, die Berliner Zeitung und der Tagesspiegel. Jeder, der sich hier ein bisschen auskennt, weiß, dass das eine völlig absurde Marktabgrenzung ist und dass man auf dieser Basis nicht von einer Kartellbildung sprechen kann. Insofern habe ich volles Verständnis dafür, dass Holzbrinck eine andere Meinung vertreten hat und sie bis heute vertritt und wir die im Übrigen voll und ganz teilen. Wir wissen, wie viele Zeitungen der Springer Verlag am Markt hat. Wir wissen, was sich für eine Medienmacht zusammenballt im Zusammenhang mit den elektronischen Medien, die sie übernommen haben. Da kann man nur sagen, da ist Holzbrinck völlig auf der richtigen Seite gewesen, das zu versuchen. Das hat unsere volle Unterstützung gehabt. Was die Drohung gegenüber der Politik angeht, also da muss ich sagen, es war ja nun genau andersrum im Grunde genommen, dass eine riesengroße Koalition aus Politik, Kartellamt, aber auch aus anderen Verlagen gegen Holzbrinck geschossen hat, über all die Jahre. Der Tagesspiegel hat sich vornehm zurückgehalten, viel mehr zurückgehalten, als es unserem Verlag recht gewesen wäre, der auch lieber gehabt hätte, wenn wir uns wahrscheinlich voll in die Bresche geschlagen hätten. Wir haben journalistisch zurückhaltend das beobachtet, was da war. Es gab eine Riesenkoalition gegen Holzbrinck und es gibt mit absurden Behauptungen zum Teil und die setzen sich bis heute fort.
Nun ist ja höchstwahrscheinlich, dass nächste Woche eine Entscheidung fällt. Eine Entscheidung, die da heißt, in jedem Fall, die Berliner Zeitung wird ihr Konkurrent bleiben und nicht wie gehofft von Holzbrinck vielleicht ein Partner in Berlin. Wie bereiten Sie sich auf diese Situation vor?
Wir stellen uns darauf ein, dass die Berliner Zeitung uns als Konkurrent auch auf dem gleichen Lesermarkt erhalten bleibt, weil alles andere würde verlegerisch keinen Sinn machen und würde eben genau das Gegenteil von dem bewirken, was die neuen Eigentümer, wenn sie es denn werden, haben wollen, nämlich ein Renditeobjekt. Die Berliner Zeitung wird Geld abwerfen müssen und das wird sie nicht können, indem sie zu einem minderen Qualitätsprodukt herabgestuft wird. Das gilt übrigens auch für den Tagesspiegel. Der Tagesspiegel, der in den letzten Jahren wirtschaftlich einen enormen Schritt nach vorne gemacht hat, mit einer großen Anstrengung von Verlag und Redaktion, die sehr viel zusammengearbeitet haben, neue Projekte entwickelt haben, neue Produkte zum Teil auch entwickelt haben, sehr erfolgreich. Es geht nur, indem man die Qualität ausbaut, auf beiden Seiten.
Lorenz Marold, er ist Chefredakteur des Tagesspiegel. You gotta think for her.
Sonst zu viel.